warum Borussia Mönchengladbach? Einfach, weil es ein lässiger Verein ist. Weil ich glaube, dass es einer der größten Vereine in Deutschland ist, was Geschichte, was Fanpower betrifft.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.
Wer das Derby als idealen Zeitpunkt für ein Rotationsexperiment ansieht, hat Borussia Mönchengladbach nicht verstanden. Das sind die Worte vom Gladbacher Fanprojekt zur Derby-Niederlage. Borussia verliert gegen den 1. FC Köln mit 1:2. Und wir, ja, das sagen wir besser schon vorab, sind immer noch angefressen. Hier ist der Pfostenbruch nach dem rheinischen Derby und nach der Pokal-Viertelfinale-Auslosung Gladbach gegen Dortmund. Auch darüber sprechen wir natürlich heute in der Folge. Dobby stößt später auch noch dazu, denn es gibt einiges zu besprechen. Ich bin Kevin. Hallo, liebe Hörerinnen und Hörer, und ich grüße natürlich auch Fabian. Hi.
Hi Kevin. Ja, heute sicherlich anders gelaunt, als wir es erwartet haben. Mittlerweile sind knapp 24 Stunden vergangen seit Abpfiff. Ich muss ganz ehrlich sagen, es ist einer der emotionalsten Podcasts, die wir 24 Stunden nach Abpfiff aufnehmen können, weil ich war gestern total angefressen. Ich war gestern regelrecht sauer nach dem Spiel, weil ich glaube, die Worte des Fanprojekts haben es ganz gut getroffen. Das hatte mehrere Gründe gestern, glaube ich, warum man da das Spiel verloren hat. Aber das war sicherlich, ich kann mich an keinen, es ist ein Derby, das Derby geht verloren und das ist erstmal schon die bittere Erkenntnis Nummer eins. Und ansonsten haben wir, glaube ich, gleich einiges, worüber wir sprechen müssen. Meine Laune war gestern auf jeden Fall mal ziemlich im Keller.
Ja, meine auch. Also schlechter kann sie gerade unter Geisterspielbedingungen kaum sein, will ich sagen. Also dieses Derby war eine vollkommen unnötige Niederlage, eine Niederlage, die sich auch 0,0 angebahnt hat, wenn man an die vergangenen Derby-Niederlagen, die ja auch schon Gott sei Dank nur in alle paar Jahre kommen, wenn man sich daran zurückerinnert, dann waren das immer Spiele, die auch irgendwie eine besondere Geschichte nochmal hatten. Zum Beispiel die Niederlage in Köln, wo in der 95. ich glaube, Terodde war es damals, das 2:1 köpft, wo wir aber auch vom Schiedsrichter ein bisschen benachteiligt wurden. Oder dann auch das Spiel unter André Schubert, wo Risse in der 91. das Ding reinnagelt. Das waren alles Derby-Niederlagen. Da kam ich persönlich sogar ein bisschen besser drüber hinweg, weil man selbst nicht so in der exponierten Lage war und weil man selbst so ein bisschen den Rucksack zu tragen hatte. Nur gestern war das ein ganz anderes Spiel. Ich war fest davon überzeugt, dass wir dieses Spiel gewinnen würden, weil meiner Meinung nach sind wir auf allen 11 Positionen besser besetzt. Nur wenn man dann ein paar Positionen irgendwie wegschenkt durch die Aufstellung, ein paar bessere Spieler auf der Bank lässt, ein paar viele, dann muss man sich wahrscheinlich auch nicht so wundern, dass das Spiel so läuft, wie es läuft. Da wären wir schon bei sicherlich einem der Gründe, nicht dem alleinigen Grund, aber einem der Gründe für die Niederlage, Fragezeichen, Fabian?
Mit Sicherheit. Wolf Fuß hat es gestern gesagt. Er hat gesagt, das ist vielleicht die beste Bank der Geschichte von Borussia Mönchengladbach. Ich würde ihm vielleicht sogar recht geben, das mag sein. Ich habe jetzt nicht jede einzelne Bank aus den 70er Jahren im Kopf. Vielleicht gab es damals ein oder andere Spiel, in dem man auch rotiert hat, auch ein bisschen geschont hat, wo die Bank personell noch etwas besser aufgestellt war. Aber letztlich hat man, zumindest so seit ich Fan von Borussia bin, war das gestern mit Sicherheit die beste Bank, die Borussia so in einem Bundesligaspiel aufzubieten hatte. Und ja, unter der Berücksichtigung, dass man gestern ein Derby verloren hat mit der besten Bank aller Zeiten, das tut schon sehr, sehr weh. Da muss man sagen, da sind Fehler gemacht worden, weil so ein Spiel so herzuschenken, wir haben in den letzten Wochen und Tagen auch immer wieder darüber gesprochen, dass Borussia aktuell eine sehr, sehr gute erste Elf hat, vielleicht auch sehr, sehr gute 14, 15 Spieler, die ein besonderes Niveau haben, wenn alle fit sind in der Bundesliga und die in der Bundesliga auch jeden schlagen können. Dass sie der Kader ansonsten mit guten Ergänzungen besetzt sind, die auch eine gewisse Bundesliga-Qualität haben. Da meinen wir dann solche Spieler wie Oskar Wendt, wie Hannes Wolf, wie Patrick Herrmann. Und damit möchten wir diese Spieler gar nicht schlecht oder kleinreden. Und das möchte ich auch gestern zu dem Spiel nicht. Man muss sich einfach bewusst sein, dass diese Spieler, Patrick Herrmann, Toni Janschke, hervorragende Typen, hervorragende Spieler für Borussia Mönchengladbach, Leute, die man im Kader definitiv haben will und haben möchte und braucht. Und ich möchte denen individuell keinen Vorwurf machen. Man muss sich aber bewusst sein, dass das durchschnittliche Bundesligaspieler sind, die kein Stück besser sind als diejenigen fußballerisch, die gestern beim 1. FC Köln auf dem Platz standen. Und dann muss man sich nicht wundern, wenn so ein Spiel knapp wird, wenn die auf dem Platz stehen. Und wenn man bewusst seine erste Elf schont, obwohl man danach 8 Tage Pause hat, das ist schon ein hartes Brot.
Zumal man jetzt auch aus einem Erfolgserlebnis kam, generell aus einem mega erfolgreichen Januar kam. Und jetzt gewinnen wir das Spiel in Stuttgart im Pokal, ziehen ins Viertelfinale ein. Und man lässt einen Marcus Thuram, der dann ein super Spiel gemacht hat, einen wichtigen Treffer erzielt hat, der vor allen Dingen 5 Spiele zwischenzeitlich Zeit hatte, sich zu regenerieren. Auch für den Kopf wahrscheinlich. Den lässt man draußen im Derby gegen Köln. Derjenige, der den Eckfahnenjubel erfunden hat, damals in Köln. Das gibt's gar nicht. Also es ist für mich unerklärlich. Und dass man einen Patrick Herrmann natürlich auch mal reinwirft, einen Hannes Wolf, einen Brel Embolo, einen Toni Janschke meinetwegen auch oder einen Oskar Wendt, das ist für mich gar nicht das Thema. Das Thema ist diese Maximalrotation. Man hat 7-mal gewechselt im Vergleich zu Stuttgart. Man muss sicherlich einen abziehen, weil das Sommerspielen würde für Sippel, war klar. Oskar Wendt sicherlich auch immer jemand, den man dann reinbringen muss für Benzebaini, der ein Dauerläufer ist, der auch aus einer schwierigen Corona-Infektion kam, lange weg war. Also vielleicht ergibt das schon punktuell Sinn, auch Zakaria, Neuhaus, Kramer, dass man da einen dann rausrotiert. Immer ergibt sich schon aus der Mathematik letztlich, dass da nicht 3 gleichzeitig spielen können in der Formation. Dass dann aber vorne Embolo, Herrmann und Wolf spielen, ist für mich nicht erklärbar. Thuram, Player auf der Bank, Hofmann auf der Bank. Also es ist für mich einfach zu viel gewesen.
Es ist zu viel gewesen und das Ganze damit zu begründen, dass man dem einen oder anderen Spielpraxis ermöglichen muss, weil die nächsten Wochen hart werden. Das mag ja alles richtig sein, aber tut mir leid. Einen Oskar Wendt, den mussten wir uns jetzt den ganzen Dezember angucken, wie er auf dem Zahnfleisch ging zum Schluss. Hannes Wolf hat, glaube ich, ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, der hat mit die meisten Spiele in dieser Saison quantitativ für Borussia gemacht, weil der fast jedes Mal spielt, wenn auch nur ein paar Minuten. Aber der spielt fast immer. So, und ich habe nicht das Gefühl, dass die zwingend die Spielpraxis brauchen. Klar, die anderen werden belastet, aber die Belastung, die muss auch da sein. Und ich glaube, am besten hat man es gestern eben auf dieser linken Seite gemerkt. Oskar Wendt und Hannes Wolf da zusammen auf diese linke Seite zu stellen, das ist schon sehr, sehr mutig. Und dieser Schuss ist definitiv mal nach hinten losgegangen. Das haben wir schon nach 2 Minuten gemerkt. Das 1:0 der Kölner. Und da sind wir dann jetzt im Spiel über eben jene linke Seite gefallen. Da sah der ein oder andere Spieler nicht gut aus. Auf einmal tut sich die Lücke auf und dann steht es plötzlich 1:0.
Ja, und keiner brauchte sich so richtig zu wundern, denn man merkte natürlich dann auch in der Szene, dass die Mannschaft komplett neu formiert war. Dann kriegst du natürlich auch das 0-1 früh direkt mit dem ersten Konter der Kölner. Das ist natürlich auch maximal bitter und nicht zuträglich dann für so eine neu formierte Elf. Aber, und das muss einem schon zu denken geben, wir kommen ja relativ gut zurück. Also wir haben da schon eine ganz gute Phase. Für mich, rückblickend betrachtet, die mit Abstand beste Phase des Spiels. So ab der 5. Minute bis zur 25. oder so maximal. Wo wir dann auch nach einer Viertelstunde das 1-1 erzielen. Sicherlich ein bisschen glücklich abgefälscht. 2-mal der Schuss von Flo Neuhaus. Aber was uns zu denken geben muss, ist, dass man daraus ja keine Sicherheit schöpft. Und das liegt für mich auch darin begründet, dass diese Offensivreihe einfach, die ist halt auch nicht torgefährlich. Herrmann und Wolf haben nicht die Qualität, die ein Thuram und Player haben. Und ganz ehrlich, ich war eher davon ausgegangen, dass man die volle Kapelle loslässt, zum ersten Mal gefühlt in der ganzen Saison, weil man A, keinen Gesperrten hat, keinen Verletzten hat und weil man eben erst 8 Tage später gegen Wolfsburg wieder ran muss. Also das heißt Embolo, Player, Thuram und Stindl, war für mich auch eine Option. Also Player, Thuram auf den Flügeln, Stindl auf der 10, Embolo rochiert so ein bisschen davor. Da war ich eher von ausgegangen als von dieser Aufstellung, die uns, ich habe jetzt nochmal ein bisschen nachrecherchiert, eigentlich noch nie richtig was gebracht hat. Es wird jetzt auch so ein bisschen das Narrativ gestreut oder Rose hat ja auch in seinem ersten Interview vor dem Spiel schon gesagt zu Ecki Häuser, wenn wir gewinnen, dann bin ich der Rotationskönig und wenn wir verlieren, dann eben nicht. Also damit hat er ja schon vorgebaut, sich quasi selbst ein Alibi versucht zu verschaffen. Und das war schon eine Haltung, die diesem Derby nicht angemessen war. Und ich hatte jetzt nochmal nachgeschaut, also gegen Augsburg, gegen Hertha, gegen Bremen und jetzt gegen Köln hatten wir die Kombination Wolf-Herrmann. Das waren die Spiele und das hat nie so richtig funktioniert. Es hat immer darunter gelitten, dass wir einfach viel zu wenig Torchancen kreiert haben. Wenn man sich die Spiele gegen Bayern und Dortmund anschaut, in den Spielen hatten wir gefühlt mehr Chancen als in 10 anderen Spielen zusammen gegen die kleineren Gegner zu Hause.
Ja, und wenn wir uns anschauen, wenn Hannes Wolf mal richtig torgefährlich geworden ist, das war dann gegen Leipzig, gegen Schalke, als er die Treffer erzielt hat, das war dann in Situationen, in denen er auch Platz hatte. Das war dann einfach auch in Spielen gegen Gegner, die auch ganz anders standen als jetzt diese klassischen Mittelfeld- bis unteren Teams, die ja doch stark hinten drin stehen, wo auch einen Hannes Wolf, wo Patrick Herrmann, wo die auch ein bisschen Raum vor sich haben, wo die ein bisschen Platz haben. Und deshalb finde ich, und das merkt man bei den beiden aktuell ganz stark, Hannes Wolf kann sich da vielleicht noch weiterentwickeln. Patrick Herrmann ist sicherlich in seiner Entwicklung fertig. Für mich halt hervorragende Ergänzungsspieler, die du immer mal wieder in der 60., 70. Minute reinbringen kannst, wenn du auch 2-0 führst, wenn du vielleicht ein bisschen mehr Räume vorne bekommst, dann ist das ja auch alles schön und gut. Und wir dürfen nicht vergessen, wir dürfen im Moment 5-mal wechseln. 5-mal in einem Spiel. Das heißt, wenn du da gestern die volle Kapelle losschickst nach und die ersten 60 Minuten sagst, volle Attacke, voll drauf und wir wollen hier früh zeigen, wer hierher im Haus ist und du führst nach 60 Minuten 3-0, dann sagt ja keiner was, wenn du dann 30 Minuten Hannes Wolf, Oskar Wendt und Patrick Herrmann und Toni Janschke Spielpraxis ermöglichst. Das ist ja dann alles schön und gut und das ist ja dann auch genau das, wofür sie da sind, wofür sie im Kader sind, wofür man sie gebrauchen kann, wenn sie gebraucht werden. Aber in Derby und dazu noch ein enorm wichtiges Bundesligaspiel, ja, dermaßen beinahe abzuschenken auf eine Art und Weise, das war einfach nicht clever. Und da haben wir über einen Aspekt noch gar nicht gesprochen. Wir haben jetzt gerade viel darüber gesprochen, was ist das aus Borussias Sicht? So, das ist ja immer diese eigene Perspektive. Man muss diese ganze Rotation und diese Maximalrotation ja auch immer aus der anderen Perspektive betrachten. Was macht das eigentlich mit den Kölnern? Und da weiß ich nicht, wie es dir geht, aber jeder, der mal Fußball gespielt hat, der weiß doch, wenn du denkst, der Gegner ist bärenstark, dann ist der Gegner auch bärenstark. Und wenn du weißt, gegen den Gegner geht was, dann geht gegen den Gegner auch was. Das ist immer so ein bisschen eine selbsterfüllende Prophezeiung. Also wenn du den Gegner für stark hältst, dann ist er das auch. Und wenn du ihn für nicht stark hältst, dann weißt du auch, dann geht was. Dann gehst du auch ganz anders nach draußen. Und das ist doch das, was du mit so einer Aufstellung auch immer signalisierst. Und wenn du da den Kölnern signalisierst, wir treten hier heute mit der vollen Kapelle an, dann wissen die auch gleich, was Sache ist. Und dann gehen die auch mit einem ganz anderen Respekt da rein und dann führen die nicht nach 2 Minuten 1-0 im Borussia-Park.
Also ich muss auch nochmal ganz klar sagen, es geht mir vor allen Dingen auch um das Signal, sicherlich. Das ist ein guter Aspekt, den du hier aufführst, weil das Signal, das man sendet eine Stunde vor Spielbeginn mit Bekanntgabe der Aufstellung, ist eben nicht nur an uns Fans, dass man mir irgendwie ein schlechtes Gefühl gibt. So war das wirklich. Ich hatte gestern echt ein bisschen Bedenken. Ich dachte so, boah, okay. Also das ist jetzt nicht Mainz oder Bremen. Klar, im Vorfeld hatten wir auch drüber gesprochen oder auch andere Podcasts. Das Spiel leidet so ein bisschen an Reizarmut und das würde ich auch so unterschreiben. Aber das liegt ja auch vor allen Dingen darin begründet, dass ein Derby ohne Fans echt nicht das Gleiche ist. Vor allen Dingen in so einem Spiel merkt man eben, dass keine Fans im Stadion sind. Und also das Signal, das man an Köln gesendet hat, war eben ein klares. Und wenn ich Markus Gisdol gewesen wäre, dann hätte ich den Jungs gesagt, wisst ihr was, die Woche ist richtig scheiße gelaufen. Ja, wir sind aus dem Pokal raus, haken wir ab. Und jetzt haben wir die Kacke mit dieser Dominik Drexler Spacken-Aussage im Bus noch an der Hacken. Aber wir haben hier eine Chance. Wir können eigentlich nur gewinnen und wir spielen nicht gegen das Borussia Mönchengladbach, gegen das wir eigentlich sportlich massiv unterlegen sind. Wir spielen gegen eine ganz andere Mannschaft. Und ja, wenn man dann aber auch so arrogant irgendwie das Ganze verkauft im Vorhinein und auch im Nachgang. Also das hat mir auch nicht gefallen. Da wären wir nämlich für meine Begriffe schon bei dem nächsten Thema. Marco Rose, der dafür verantwortlich ist, maßgeblich als derjenige, der das Team aufstellt mit seinen Trainerkollegen. Das war für mich auch einfach von vorne bis hinten kein souveräner Auftritt. Und es ist auch seit Wochen, seit Spielen, die Ergebnisse haben einiges überlagert, kein souveräner Auftritt. Stichwort die Dortmund-Diskussion. Und da ist jetzt einiges eingebrochen. Also das ist ziemlich bitter und das kann, also ich glaube, da ist einiges an Porzellan zerstört worden, auch wenn man sich so mit anderen Fans unterhält oder auch in den sozialen Medien mal schaut, bei Twitter oder so. Ich rede jetzt nicht über irgendwie die Irren, die irgendwie jetzt schon den Kopf des Trainers fordern und die sowieso nicht mehr zu retten sind. Ich rede aber über diejenigen, die eben das Ganze sachlich sicherlich immer mit einer gewissen Nähe zum Verein natürlich auch, mit einer emotionalen Nähe, aber immer sachlich diskutieren. Und wenn man sich da umschaut und umhört, dann ist da einiges verloren gegangen, mehr als nur 3 Punkte gegen den FC.
Ja, und das, ich weiß gar nicht, ich hatte gestern so ein bisschen das Gefühl, Marco Rose war es noch nicht bewusst, was er damit ausgelöst hat und was das auch kaputt gemacht hat. Er hat mit Sicherheit gestern massiv bei allen Borussia-Fans an Kredit verspielt mit dieser Aufstellung gegen den ersten FC Köln. Du kannst dich nicht hinstellen und die ganze Woche 10-mal wiederholen, dass man weiß, wie wichtig den Fans das Derby ist und dann ja den Fans am Samstag genau das Gegenteil bezeugen, dass man es eben nicht weiß. Also dann sind doch die Worte leere Hülsen, die man die ganze Woche von sich gegeben hat, weil man zeigt mit seiner Aufstellung, dass man genau das nicht denkt. Also keine Ahnung, im DFB-Pokal, da spielt die volle Kapelle. Gegen Köln eben nicht. Und das bedeutet doch, dass das Spiel gegen den VfB Stuttgart im Pokal für das Trainerteam bedeutend wichtiger war. Und das liegt daran, dass man da die Chance hat, natürlich was Besonderes zu erreichen. Und das ist ja auch so. Aber man kann sich dann nicht hinstellen und sagen, wir wissen um die Brisanz, wir wissen um die Bedeutung der Fans. Ja, nee, Scheißdreck wisst ihr ja scheinbar nicht. Also Stand Samstag 17.30 Uhr und Stand Samstag 20.30 Uhr habt ihr im Trainerteam, und das tut mir leid, keine Ahnung, was den Fans dieses Spiel und dieses Derby bedeutet und was es bedeutet, dieses Spiel zu gewinnen. Weil sonst hättet ihr gewusst, dass das kein Spiel ist, in dem man testet und rotiert und schaut, ob man rotieren kann.
Und dies ist ja jetzt auch insofern zum Ausdruck gekommen, als du das Fanprojekt da ja auch einen klaren Kommentar gebracht hat, die Kollegen von Mitgedacht, Seitenwahl sich auch klar positioniert haben, wir das jetzt eben auch schon gemacht haben. Und ich finde, das Trainerteam muss da wirklich in sich gehen, denn das ist auch so ein geflügeltes Wort, vercoachen oder so, sagt man so schnell, aber in dem Fall ist es für mich wirklich maßgeblich. Ich will nicht sagen, dass man das Spiel garantiert gewonnen hätte, wenn da Thuram und Player und Hofmann gespielt hätten und Benzebaini. Nein, das wäre auch schwachsinnig und wahrscheinlich auch arrogant, so eine Aussage, aber ich bin der Meinung, wir hätten ganz andere Anmutung des Spiels gesehen. Und was mich auch so verstimmt, deswegen hatte ich auch eingangs nochmal Referenz gezogen zu den jüngsten beiden Derby-Niederlagen. 1-2 damals unter Schubert, wo es nicht gut aussah, wo man dann auch ein bisschen unglücklich durch diesen Sonntagsschuss von Risse verlor, oder auch dieser Knockout da beim damals tabellenletzten FC, 95. Minute, 87. 11 Meter nicht bekommen, etc. pp. Da hatte ich aber trotzdem das Gefühl, dass denen allen klar war, wie wichtig dieses Spiel ist. Man hat es ja auch auf dem Platz nicht gesehen. Ich meine, wir hatten am Ende 8 Torschüsse und das ist noch eine wohlwollende Rechnung. Also irgendwie die XG-Rate von, weiß ich nicht, 0,5 gegen den FC, ich bitte dich. Und vor allen Dingen, man hat auch gesehen, die wussten auch mit dem Ball auch überhaupt nichts anzufangen. Das ist ja die Mannschaft, wir haben ja nicht plötzlich gegen Real Madrid gespielt. Das war immer noch der FC, der, das ist das Beste, mit seinem aktuell besten Spieler Marius Wolf gar nicht spielfähig hatte. Jonas Hector nicht dabei, Bornau nicht dabei, das gibt's doch gar nicht.
Sebastian Andersson nicht dabei, langzeitverletzt, ja. Und das ist es eben. Du hast einen geschwächten ersten FC Köln zu Gast bei dir und du baust den mit einer Aktion nach der anderen auf. Du baust den erstmal schon damit auf, dass du ihn signalisierst, wir schicken ja heute unsere 1B-Mannschaft aufs Feld. Wir nehmen euch jetzt mal nicht so richtig ernst. Ihr hattet ja auch ein anstrengendes Spiel im Pokal. Dann liegt man nach 2 Minuten gleich hinten. Das kann man noch kontern. Und in der zweiten Halbzeit verteilt man kurz nach Beginn gleich direkt wieder das nächste Gastgeschenk. Und das sind dann so, ist dann so die Summe der Kleinigkeiten, die einfach nicht passt. Und da nochmal, ganz wichtig für mich. Und das muss ich jetzt auch nochmal betonen. Das liegt nicht an Patrick Herrmann, das liegt nicht an Toni Janschke, nicht an Oskar Wendt und nicht an Hannes Wolf persönlich. Das sind keine persönlichen Angriffe gegen die. Ich mag die, also das sind persönlich gerade Toni Janschke, Patrick Herrmann und Oskar Wendt. Ich glaube, alle drei wissen um ihren ganz besonderen Stellenwert in und um den Borussia-Park und auch um die Beliebtheit bei den Fans. Und die haben sich ihre Beliebtheit gestern noch nicht zunichte gemacht. Ich nehme ihnen das aber auch einfach nicht übel. Und für mich ist das Problem, dass diese Spieler, das sind für Borussia Mönchengladbach sehr, sehr gute und sehr wichtige Spieler. Aber sie haben nicht die Qualität der anderen. Und das ist keine ganz starke Kritik, sondern das weiß man, das ist eben so. Und sie haben eben andere Fähigkeiten, aber sie haben nicht die Fähigkeit, gegen den ersten FC Köln, gegen einen ganz tief stehenden Gegner, jetzt das Spiel in die eigene Hand zu nehmen, den Unterschied zu machen. Und darum geht es gestern in so einem Spiel, den Unterschied, der zwischen den beiden Teams, den auch auf dem Platz deutlich zu machen. Und das konnte man mit dieser Elf nicht. Und das konnte man mit dieser Elf auch nicht erwarten, und das kann man von diesen 11 Spielern auch nicht erwarten. Das sind Spieler, die hängen sich rein, und das hat man auch gestern gesehen für mich. Sie haben sich eigentlich reingehängt. Sie haben super viele Zweikämpfe geführt, viele Fouls, viel versucht. Aber es hat halt alles nicht funktioniert. Und das ist eben nicht die Schuld der einzelnen Spieler, sondern da muss man als Trainer gespannt das Gespür für haben. Das Einzige, was ich da dem Trainer spannend zugute halten kann, dass sie ja irgendwo dann die Verantwortung doch auch auf sich genommen haben.
Ja, richtig. Also teils. Mir gefallen halt manche Aussagen nicht, die für mich in der Analyse auch ein bisschen vorbeigehen an der Realität. Und zwar, dass man irgendwie bislang sich super gut durch die Saison rotiert habe. Das ist für mich nicht der Fall. Wir sprechen das hier eigentlich so im 4-Wochen-Takt immer wieder an. Wir haben es im Dezember, da hatten wir sicherlich noch ein bisschen eine andere Lage, natürlich auch durch Verletzte. Aber zum Beispiel auch das Augsburg-Spiel, damit fing das Ganze ja irgendwie an, wo man dann auch schon sehr viel rotiert hat. Dann Hertha, wo man auf einmal, dann hat Ibo Traoré gespielt. Und nichts gegen diese Spieler. Das sind alles sehr vereinstreue, wichtige Kaderspieler. Aber, und das hat für mich ein Lucien Favre anders gehandhabt. Er hatte sicherlich auch also damals war der Kader in der Spitze wahrscheinlich schlechter, aber er war ein bisschen ausgewogener. Und ich weiß halt nicht, wo das herkommt, wo dieser Gedanke herkommt, dass man den Spielern Wolf, Hermann, Wendt Selbstvertrauen verschafft, indem man sie von Anfang an andauernd reinwirft, sich sie zermürben lassen an gegnerischen Abwehrketten, ohne die richtig starken Mitspieler, die auch mal wie ein Tikus Thuram ins 1 gegen 1 gehen können. Das ist für mich nicht erklärbar. Also die kriegen doch genauso viel Selbstvertrauen, wenn sie wie Hannes Wolf, da lief das Ganze ganz gut, in einem Spiel gegen Schalke dann natürlich mal irgendwie, wo dann nicht maximal rotiert wurde, sondern dosiert, wo dann auch ein Wolf sich auszeichnen kann. Und dann lass sie doch bei 2-0 Führung in der 60. Minute einwechseln und gegen aufmachende Kölner irgendwie noch ein Kontertor setzen. Also ich verstehe den Ansatz nicht.
Oder ja, dosiert ist, glaube ich, das richtige Stichwort. Setz gerne einen Hannes Wolf im Derby ein, aber dann stell ihm wenigstens Rami Benzebaini in den Rücken, dass er weiß, da steht jemand hinter mir, der ist einfach stabil im Moment, der spielt einen wunderbaren Fußball. Dann hat er doch gleich eine ganz andere Sicherheit, als wenn er weiß, hinter mir steht Oskar Wendt, jemand, der jetzt auch, ohne ihm zu nahe treten zu wollen, im Dezember teilweise dann nicht glücklich aussah, wo wir alle heilfroh waren, dass Rami Benzebaini wieder zurück war. So, oder stell Oskar Wendt hin, aber stell ihm wenigstens dann Jonas Hofmann davor auf die Seite. Jemand, der weiß, der auch defensiv stark ist, der defensiv mal einen Zweikampf gewinnen kann und der auch gegen den Ball einfach hervorragend gut ist. Der auch Oskar Wendt dann wieder eine ganz andere Sicherheit gibt. Aber du, bitte nicht die beiden auf die Seite. Da hatte man gestern Glück, dass das nur einmal zum Torerfolg für den 1. FC Köln geführt hat.
Fabian, wollen wir Dobby reinholen, damit wir so ein bisschen den Spagat auch schaffen hinsichtlich Pokalauslosung etc. pp. Dann würde ich den Kollegen mal gleich dazu schalten. Ich drücke jetzt aber noch den besagten Song ab. Ein bisschen gute Laune muss auch heute sein. Dobby, grüß dich.
Grüß dich, Kevin. Grüß dich, Fabian. Hallo, liebe Zuhörer vom Pfostenbruch.
Wie geht's dir nach der Derby-Niederlage? Alles wieder so weit im Lot? Das ist eine doofe Frage, wahrscheinlich nicht, aber so ein bisschen zumindest verdaut das Ganze?
Ja, ich hab's jetzt schon verdaut. Mir hat's ein bisschen gebrummt. ich habe mir das jetzt so angehört, was ihr bitte gesagt habt. Und vor allen Dingen, ich bin ja so ein Typ, ich bin ein bisschen anders als ihr. Ich lese ja viel, was im Facebook, auf Instagram passiert, wie die da alle schreiben. Und ich gehe nicht ganz heute mit eurer Meinung auf. Zum einen gebe ich euch absolut recht, wurde zu viel rotiert. Andererseits muss ich sagen, waren Typen drauf auf dem Platz, die alle schon Derby-Spiele gegen Köln in den Knochen hatten, wo ich sagen muss, ich war bis auf Ausnahme von Toni Janschke von allen maßlos enttäuscht, weil diese 10 Spieler, ich nehme Janschke raus, für mich auf dem Platz einfach versagt haben und nicht gefightet und nicht gekämpft haben. Wir hatten zu wenig Torschancen in der ersten Halbzeit, die Ölner auch, keine Frage. Aber wir hatten aber auch allerdings, muss ich sagen, in der zweiten Halbzeit, wo die erste Kapelle nachher reinkam, genauso wenig, zu wenig Torschüsse gehabt, meine Meinung. Es war einfach ein Derby, wo die Spieler das nicht angenommen haben. So habe ich das zumindest gestern gesehen.
Ja, spannend. Also ich gebe dir da zum Teil recht. Aus meiner Sicht liegt es gestern, ich weiß nicht, wie du, Kevin, das siehst, um jetzt nochmal auf den Aspekt einzugehen. Für mich ist es in der zweiten Halbzeit dann ganz klar der Fall, die erste Kapelle, so wie du es jetzt gerade auch genannt hast, wir eben auch schon einige Male, die dann reinkommt, doch in der ersten Halbzeit, die stehen dann natürlich vor einem ganz anderen Spiel. Also steht auf einmal 2-1 gegen Kölner, die auf einmal wissen, dass da was geht, die auf einmal ein ganz anderes Selbstvertrauen haben und dann eben auch natürlich massiv tief hinten drin stehen, die keinen Zentimeter Platz anbieten, die es dann auch extrem gut machen und dann wird es eben schwer. Das Ding ist, man hat diese Kölner ja überhaupt erst aufgebaut. Man hat die ja überhaupt erst ins Spiel kommen lassen und überhaupt erst reinkommen lassen durch diese 2 Gegentore und durch dieses 2-1 und durch diese Aufstellung, die ihn vielleicht signalisiert hat, hier könnte heute dann am Ende doch was gehen. Und was du eben angesprochen hast, das ist ja das genau das, was wir eben meinten. Leute, die haben schon Derbys gespielt, die haben auch schon Derbys gewonnen. Das ist gar nicht das Thema. Wir wissen ja ganz genau, dass das ganz, ganz wichtige Spieler sind und hervorragende Spieler für Borussia. Deshalb würde ich da teilweise den einen oder anderen gar nicht stark kritisieren. Ich gehe auch mit, dass Toni Janschke gestern mit Sicherheit nicht das Problem war. Da gebe ich dir absolut recht.
Ist richtig, Fabian. Nur angenommen, wir gehen mit 1-1 in eine Pause, also kommen mit 1-1 aus der Pause raus, haben, bevor dieser Fehler von Leiner passierte, zum Gegentor, eine dicke Chance vorne mit Embolo. Macht Embolo das Ding drin? Wir hatten auch gestern Pech und Unvermögen. Macht Embolo das Ding drin? Führen wir 2-1. Dann passiert auch nicht hundertprozentig der Fehler zum 2-1 für die Ölner. Das Ding hätte auch gestern ganz, ganz anders laufen können. Ich fand einfach vom Grundsatz her, es war ein Einstellungsproblem. Die Spieler, die auf dem Platz waren und auch in der zweiten Halbzeit, die haben das nicht angenommen, wie du schon, glaube ich, gesagt hattest vorhin, als ein Derby. Es war für mich einfach eine Einstellungssache. Und nochmal, für die ganzen Leute, was du auch angesprochen hast, in den Social Medien, die Spieler, die unseren Trainer jetzt zum Teufel jagen, waren genau die gleichen Spieler, die gleichen Leute, die vorher aber gesagt haben, nach der Spuckattacke von Thüram, bloß nicht den Thüram, schmeißt den aus dem Verein. Gestern wiederum haben die ganz gleichen Leute unbedingt, wollten den auf einmal in eine Startformation sehen. Das ist mir alle zu widersprüchlich und wo ich sagen muss, ey, ihr bleibt doch mal alle auf dem Teppich, Alter. Was ist los mit euch? Mal so wie das gerade ist, hätten wir gestern jetzt gewonnen. Hätten wir bloß das Spiel gewonnen, hätte keiner über die Aufstellung gemeckert, wie der Rose schon sagt, Rotation, wäre der perfekte Mann gewesen und.
Also das ist natürlich immer sehr reaktionistisch, ne? Also gebe ich dir vollkommen recht, also wer jetzt dann irgendwie sofort nach der Aktion von Thüram gegen Hoffenheim schreit, raus mit dem, dem ist genauso wenig zu helfen wie demjenigen, der nach 5 Siegen in Folge die Bayern angreift und nach dem deutschen Meistertitel greift oder aber der jetzt nach einer Derby-Niederlage, die schlecht war, also für die Tabelle, fürs Gemüt, den Kopf von Absolut. Rose fordert. Gebe ich dir recht. Absolut. Ich bin ein bisschen anderer Meinung, was das Spiel betrifft, denn da würde ich schon nochmal sagen wollen, für mich haben wir nicht wirklich die großen Torchancen. Ja, also Embolo, da sprichst du eine Szene an, ne? Also das sind Millimeter. Kommt er irgendwie da an den Ball, ohne dass der Roche Merevas, glaube ich, nochmal dazwischen spritzt, dann hat er eine wunderbare Einschussmöglichkeit und vielleicht gehen wir 2-1 in Führung und ja, garantiert gibt es dann eine halbe Minute später nicht diesen schlampigen Liner-Fehlpass. Aber ich fand, alles in allem war das eben kein Spiel, wo wir am Ende uns irgendwie über fehlendes Glück beklagen können, weil wir irgendwie schon viel dafür getan haben, dass dieses Spiel so ein Abnutzungskampf wird, dass wir dann auf Flanken, auf Halbfeldflanken, die nicht wirklich erfolgversprechend sind bei vielen Mannschaften in der Bundesliga oder bei fast allen, dass wir auf dieses Element zurückgreifen müssen. Also auch da zeigt die Statistik eigentlich eine klare Sprache. Ich habe jetzt nochmal gelesen, 22 Halbfeldflanken von vor allen Dingen wahrscheinlich 21 von Stevie Liner. Oscar Wendt hat sich ja meistens gar nicht die Flanke getraut. Das ist insofern krass, weil wir bislang noch nie mehr als 14 hatten in einem Spiel. Und dadurch muss man schon am Ende sagen, also irgendwie liegt es dann auch in weiten Teilen an der Grundausrichtung, an der Aufstellung, mit der man natürlich dann Köln von Anfang an irgendwie signalisiert hat. Oh, für euch geht hier was. Für die natürlich, dass auch erst dann richtig klar war, als sie dann 1-0 in Führung gehen. Und das ist auch eine Spielphase, die mir nicht gefallen hat. Nach dem 1-1, vielleicht noch 5 Minuten, haben wir noch ein bisschen Druck, aber dann so die zweite Hälfte der ersten Halbzeit. Das war ja sowas von einschläfernd. Und da muss man dann vielleicht auch wieder darüber reden, Geisterspielatmosphäre ist fürs Derby alles andere als förderlich, gerade für solche Phasen.
Absolut. Ich würde gerne nochmal an einem Punkt einhaken, auch den Dobby jetzt eben angesprochen hat. Diese Szenen, wo es knapp ist und wo Borussia auch 2-1 in Führung geht. Und ich glaube, wir sind uns alle einig, dass wenn Borussia da gestern 2-1 in Führung geht, dann bleibt der Derby-Sieg im Borussia-Park. Und deshalb, was ich kritisiere, ist eben nicht, dass man gestern eine Mannschaft auf den Platz gestellt hat, die chancenlos war. Das ist definitiv nicht der Fall. Man hat gestern eine Mannschaft auf dem Platz gehabt als Borussia Mönchengladbach, die stärker war qualitativ als die Mannschaft vom 1. FC Köln. Das würde ich einfach mal so in den Raum werfen. Und ich würde mal sagen, wenn wir jedes Spiel jetzt einfach mal von vornherein so ein bisschen mathematisch beziffern und sagen, du hast Spiele, die gehen zu einem gewissen Prozentsatz so und so für ein Spiel aus. Wenn Bayern gegen A-Kreisligisten spielt, dann wissen wir, dass Bayern das Spiel zu 99,999% gewinnt.
So. Es sei denn, ein Kreisligist heißt Fürstenbergskreuz.
Ja, Dobby, genau. Aber normalerweise gewinnen die Bayern ein Spiel gegen einen Kreisligisten. Damals gegen Fürstenbergskreuth, ich glaube, sie waren auch deutlich höher als in der Kreisliga damals. Da ist ja jetzt der Vorgängerverein, einer der Vorgängervereine von Greuther Fürth, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Gibt ja auch immer wieder Querelen, Fans von Fürth, die sich gegen dieses Greuth ja doch sträuben, die Spielvereinigung Fürth gerne wieder zurück hätten, wenn ich das richtig im Kopf habe, ohne da jetzt hundertprozentig in der Thematik drin zu sein. Aber wo ich drauf hinaus wollte, diese Wahrscheinlichkeiten, das senkt sich immer weiter ab, bis du irgendwo bei einem 50-50 ankommst. Und gestern, da steht eine Mannschaft auf dem Platz von Borussia Mönchengladbach, die stärker ist. Die, und da würde ich sagen, gestern die Mannschaft, die auf dem Platz stand, die gewinnt in 70% der Fälle dieses Spiel gegen den 1. FC Köln. Von 10 Spielen gewinnt die 7 in der Formation.
Wenn sie das von Anfang an annehmen, das Derby, genau.
Ja, genau. Egal, ob sie es annehmen, aber zu 70% gewinnen sie das Spiel. Das Ding ist aber, wenn andere da auf dem Platz stehen, dann bin ich der festen Überzeugung, dann gewinnt Borussia Mönchengladbach das Spiel zu 85%. So, das sind einfach 15% Einbuße, die jetzt rein hypothetisch nur in meinem Kopf gerade entstehen. Und das ist genau das, wo ich sage, da hat sich das Trainerteam vertan. Also, wir gewinnen von 10 Spielen mit der 11 vielleicht 7. Aber dreimal klappt es auch eben nicht. Wenn du aber die volle Kapelle auflaufen lässt, dann gewinnst du 9 von 10 Spielen. Einmal klappt es vielleicht nicht. Und wenn es dann gestern nicht geklappt hätte, dann hätte es gestern nicht geklappt. Aber es kann sein, dass dieser Fall einer von den zwei Fällen war, wo da gestern die Mannschaft, die auf dem Platz steht, genau den Unterschied macht. Und das ist genau das, was du sagst. Die Mannschaft hatte gestern auch das Potenzial, das Spiel zu gewinnen. Aber man hat gestern auch einiges dafür getan, dieses Spiel eben nicht zu gewinnen. Und das hatte viele, viele Gründe. Und da gebe ich dir in Teilen auch recht. Es war natürlich nicht das beste Spiel von allen, die auf dem Platz standen. Und es war mit Sicherheit auch nicht mit Sicherheit keine Glanzleistung und der ein oder andere war sich gestern der Bedeutung des Spiels für die Fans auch sicherlich nicht bewusst und vor allem auch deshalb nicht bewusst, weil eben keine Fans im Stadion waren und mit Sicherheit dann auch der ein oder andere das nicht vor Augen geführt bekommen hat, was das hier bedeutet.
Was meint ihr, wie hätten die Fans reagiert, wenn die Aufstellung an der Anzeigetafel präsentiert wurde?
Also es hätte jetzt sicherlich kein Five-Konzert gegeben, aber ich glaube, wenn man so in sich selbst hineinfühlt und wenn ich mich an diese Stunde von Bekanntgabe der Aufstellung, zuerst ist sie ja gefühlt immer bei Twitter draußen, so 17.30 Uhr, 17.31 Uhr, also eine Stunde vorm Spiel, wenn man sich so an diese Phase zurückerinnert, bis vorm Spiel, ich hatte echt nicht, also meine Siegeserwartungen sind echt ein bisschen gedämpft worden, gebe ich zu. Und das war jetzt schon häufiger in der Saison der Fall und das ist immer das, wofür ich plädiere. Wir müssen diese Spiele zu Hause gegen Hoffenheim, Hertha, Augsburg, Berlin, Köln, die müssen wir verdammt nochmal ernster nehmen. Also wenn du nämlich da die Punkte holst, dann kannst du noch so häufig 3-4 unnötigerweise in Leverkusen verlieren oder irgendwie in Stuttgart mal einen Punkt lassen, wenn du nicht so ganz gut unterwegs bist. Wir nehmen aus diesen Spielen viel zu wenig Punkte mit und diese Punkte kosten uns dann auch am Ende mehr. Und deshalb spielen wir jetzt wohl eher um die Conference League Teilnahme und nicht um die Teilnahme der Champions League. Also das ist so ein bisschen das Problem, was ich sehe. Und gestern wurde, glaube ich, das haben wir jetzt auch schon mal erwähnt, einiges an Porzellan zerschlagen. Die Fanreaktion hätte mich vor allen Dingen interessiert, wenn dann ja so die 80. Minute anbricht und es immer hektischer wird, dann auch irgendwann die Brechstange rausgepackt werden muss. Und by the way, wir haben auch 0,0 Brechstangenqualität. Also,
genau.
Ja, also Fanreaktion wären unschön geworden in den letzten Minuten und vor allen Dingen natürlich nach Abpfiff. Die Kölner jubeln dann mit der Eckfahne da, ob sie sich das trauen, wenn die Hütte voll ist, sei dahingestellt, ist aber auch egal, auf jeden Fall. Marco Rose und sein Trainerteam können froh sein, dass keine Fans im Stadion waren.
Da gebe ich dir recht. Da muss ich dir zustimmen.
Genau, für mich die Frage so ein bisschen, hätten sie sich das auch getraut, wenn Fans im Stadion gewesen wären? Das ist vielleicht so ein bisschen die Frage, die für mich so ein bisschen im Raum steht. Hätten sie dann auch gesagt, ja komm, wir rotieren heute ein bisschen durch, oder wäre dann doch der Respekt zu groß gewesen, dass nach dem Spiel der eine oder andere vorm Mannschaftsbus steht und sagt, sag mal, was sollte das denn hier heute?
In der Tat, das ist natürlich ein hypothetisches Thema, ganz schwer zu beantworten. Aber ich würde sagen, wir können ja einen Haken machen, auch wenn es schwerfällt. Das Köln-Spiel wird uns sicherlich nochmal das ein ums andere Mal begleiten, wenn man auch so in der Retrospektive auf Spiele schaut oder vor allen Dingen auch ein bisschen was einordnet am Ende der Saison oder wenn sich herauskristallisieren sollte, dass es eben vielleicht nicht mehr um die Champions League ränge, sondern dann tatsächlich nur noch um Europa League und Conference League Platzierung geht. Ich würde sagen, wir schauen jetzt aber dann noch auf ein ganz anderes wichtiges Thema des Wochenendes und zwar die Pokalauslosung. Boris Herrmann, also von Patrick Herrmann gehen wir zu Boris Herrmann, dem Segler, der hat uns immerhin ein Heimspiel beschert. Einfach wird es trotzdem nicht. Dobby, Gladbach gegen Dortmund im Pokal Anfang März, was sagst du dazu?
Man hätte drauf irgendwie wetten können, dass diese Partie gelost wird, oder?
Ja, also dass es nicht einfach werden würde, passt irgendwie in den Verlauf des Wochenendes, fand ich.
Alles, auch die ganze Story, die wir jetzt schon seit Wochen und Monaten haben. Dortmund, Rose, Dortmund, Gladbach, jetzt gewinnen wir gegen Dortmund. Seit langem wieder 4-2. Das nächste Ding ist, wir haben immer noch keine Ruhe, kein klares Statement bisher erfahren. Dazu muss ich jemanden sagen, was ich bei Facebook gelesen habe. Schönen Gruß an Marc. Wie geil wäre das dann? Erste Halbzeit kutscht Rose Gladbach, in der zweiten Halbzeit kutscht dann Dortmund und mal gucken, wie es dann aussieht.
Beste, ja, richtig. Vor allen Dingen ist aber gut, dass er selbst keine Elfmeter schießen kann. Das habe ich auch schon bei irgendeinem Twitter-Kollegen gelesen. Also Matthäus damals gegen die Bayern oder auch Dante gegen die Bayern in nicht gerade unwichtigen Pokalspielen haben sie uns da im Stich gelassen in einem Elfmeterschießen. Also soweit kann es nicht kommen. Marco Rose muss das Spiel von der Seitenlinie aus gewinnen. Ich bin sehr gespannt auf das Duell.
Hat denn Marco Rose überhaupt jemals einen Elfmeter in Mainz oder in Leipzig mal geschossen? Weißt du vielleicht einer von euch?
Boah. Nee, keine Ahnung, ob er das gemacht hat. Ja, ich musste auch nur dran denken, nach der Auslosung genau an diese Themen. Borussia und die zukünftigen Ex-Borussen und die Ex-Borussen, jetzt da Matthäus 84, Dante 2012 und die ja da zu dem Zeitpunkt schon Ex-Borussen, da denke ich dann an Branimir Rigota 2016. Ja, das sind dann die ganz, ganz bitteren Momente irgendwie. Jetzt gegen Dortmund, hoffentlich läuft es anders. Hoffentlich haben wir da kein Déjà-vu und wieder wird es dann vielleicht ein zukünftiger Ex-Borusse, der seinem zukünftigen Arbeitgeber mal wieder einen Gefallen tut. Hoffen wir natürlich alle nicht. Jetzt haben wir das Heimspiel, wir haben letztes Mal schon drüber gesprochen. Ist das eigentlich ein Vorteil im Pokal, wenn man sich unsere jüngste Historie im Pokal anschaut? Dann muss man fast sagen, wir wissen es nicht so ganz.
Ja, es ist wahrscheinlich fast wurscht, aber trotzdem irgendwie, ich glaube, es ist für die Mannschaft jetzt nicht ganz schlecht. Man hat dann in dieser unfassbar schwierigen Zeit mit den Spielen gegen City, Leipzig, Dortmund, Leverkusen zumindest dreimal das Spiel zu Hause, nur Leipzig auswärts. Das ist sicherlich nicht verkehrt und in Dortmund, wenn dieses losgekommen wäre, wenn so gedreht worden wäre, wäre ich auf jeden Fall deutlich pessimistischer, auch wenn es irgendwie natürlich vielen Grundlagen entbehrt ohne Fans und so. Gerade in einem Pokal im Highlight unter Flutlicht, dann machen die ja dann doch schon mal vielleicht den einen oder anderen Prozentpunkt aus. Ich finde die Auslosung insofern spannend, als dass sie uns den Einzug ins Halbfinale natürlich dramatisch erschwert. Also da waren Essen im Topf, Regensburg, Kiel, Bremen, das wäre alles einfacher gewesen. Aber sie erleichtert uns, für mich, die Chancen auf etwas Blechernes, auf den Pokaltriumph. Denn für mich nicht unwichtig, die weitere Ziehungen da von Boris Herrmann. Leipzig gegen Wolfsburg ist ein weiteres Viertelfinale. Das heißt, von den großen vier, von den vier favorisierten Mannschaften, sind nur zwei im Halbfinale. Und wenn Gladbach darunter sein sollte, haben wir erstmal eine große Chance auf ein machbares Duell in einem Halbfinale. Möglicherweise sogar gegen einen unterklassigen Gegner, Sieger Essen-Kiel oder eben Regensburg-Bremen, auch im Topf dann. Und es würden sich einfach die Chancen auf einen Pokalsieg erhöhen. Dobi, ja. Siehst du es auch so? Vielleicht 95, Revival gegen Wolfsburg im Finale von Berlin, möglich?
Ich war da, ich war im Finale. Es ist möglich und ich meine, wenn du wirklich den Pokal willst, dann scheiß drauf. Du musst ja eh alles schlagen, wer kommt. Und in dem Sinne, Dortmund zu Hause im Viertelfinale, ganz ehrlich, hätte man jetzt Rot-Weiß Essen gekriegt, hätte man Kiel gekriegt oder Regensburg, sagt man vom Papier her, das Leichteste, die musst du erstmal spielen und da kannst du meistens nur schlecht aussehen. Siehe Köln gegen Regensburg oder Bayern gegen Kiel. Da kannst du nur verlieren. Und wir haben eigentlich nichts zu verlieren. Zu Hause gegen Dortmund jetzt im Viertelfinale. Und ich sage, wir kommen weiter. Warum denn nicht?
Ja, und vor allen Dingen, wenn du wirklich diese acht Mannschaften dir anschaust, du kannst die ja wirklich in zwei Töpfe sozusagen legen. Du hast vier Gesetzte sozusagen, vier Ungesetzte. Und wenn man das so auslosen würde, dann hat man vielleicht ein sehr machbares Viertelfinale, wo man hoch favorisiert ist. Man hat dann aber nur irgendwie vier Top-Mannschaften im Halbfinale und da wird es dann richtig eng. Und so könnte uns das den Weg zum Titel vielleicht ein bisschen erleichtern. Und ich finde, es gibt ja auch so die ein oder andere Parallele. Also ich bin oder ich gehe fest davon aus, dass Marco Rose uns verlässt, auch wenn Max Eberl immerhin noch von 98% Wahrscheinlichkeit eines Verbleibs bei Borussia Mönchengladbach redet im aktuellen Sportstudio. Ich gehe davon aus, dass er uns verlässt, aber vielleicht mit dem Pokaltriumph. Jetzt haben wir zwei Themen miteinander verwoben, aber das ist natürlich auch ein Thema, was wir diskutieren müssen und was jetzt vor allen Dingen natürlich auch in Anbetracht der Auslosung ganz gut passt. Gladbach spielt gegen Dortmund, möglicher nächster Arbeitgeber von Marco Rose. Fabian, wie ist deine Einschätzung?
Ja, das Spiel, ich finde, du hast es perfekt zusammengefasst. Du hast mir das ja eben auch schon so geschrieben. Also der Weg ins Halbfinale ist schwerer geworden. Der Weg zum Pokaltriumph ist aber leichter geworden, wenn man Dortmund zu Hause schlägt. Das ist ein 50-50-Spiel für mich. Das kann genauso gut sein, dass man da rausfliegt und dann ist man im Viertelfinale mal wieder zu Hause gescheitert. Und wenn man zweimal in Folge gegen Leverkusen und zweimal in Folge gegen Dortmund gescheitert. Ich würde sagen, es ist ein spannendes Spiel. Es wird ein interessanter Fight, mit Sicherheit eins der Spiele der Saison und ich gehe auf jeden Fall mit und meine ganz klare Einstellung ist im Moment, diese Saison kann in der Bundesliga aus meiner Sicht, wenn man jetzt nicht zufällig noch in Wolfsburg und in Leipzig groß punktet, was ich gerade irgendwie nicht erwarte, dann werfe ich jetzt einfach meine Hypothese in den Raum und sage, wenn diese Saison noch etwas Großartiges, etwas ganz Besonderes für Borussia Mönchengladbach passieren soll, dann geht es diese Saison nur noch im Pokal.
Würde mich freuen über jeden Pokal, den wir mal wieder endlich mal in die Händen halten dürfen. Ich glaube, das letzte Ding, was wir mal in die Händen halten durften, war so ein Wintercup-Pokal. Fragt mich nicht, wie dieser komische Schüssel damals hieß, vor 2 Jahren im Trainingslager. Und ich sage einfach mal, wir gewinnen gegen Dortmund, stehen im Halbfinale und dann spielen wir das Halbfinale gegen Bremen und im Finale schlagen wir Holstein Kiel.
Ja, nehme ich. Genau so können wir den Haken hintermachen. Aber vielleicht auch von dir noch eine Einschätzung zu Marco Rose. Was denkst du?
Ich glaube immer noch, dass das Ding, einerseits bin ich der Meinung, warum nimmt Max Eber Urlaub, dass er im Hintergrund schon Fehlen gezogen hat, womöglich einen Trainerkandidaten abzuschätzen, abzuwägen, wer könnte folgen. Andererseits bin ich immer noch der Meinung und ich hoffe, dass Rose einfach sagt, er bleibt in Gladbach, macht da, er weiß, was er an uns hat. Der hat nicht so viel Unruhe wie in Dortmund. In Dortmund, muss ich sagen, läuft momentan ja alles andere als schön. Da sitzt kein, er hat einfach zu viele Leute in Dortmund, die dazwischen reden. Die haben einen Kehl auf der Bank. Die haben einen Watzke, der dazwischen redet. Die haben einen Matthias Sammer, der da mit Zwischenquaken tut. Dann habe ich irgendjemanden vergessen?
Wahrscheinlich.
Bestimmt, aber es gibt auch zu viele, die kann man sich auch gar nicht alle merken. Der Punkt ist klar und ich glaube, du hast da recht. Aus meiner Sicht hilft das aber nicht, um Marco Rose bei Borussia Mönchengladbach zu halten. Ich glaube auch, dass er gehen wird. Für mich diese Nicht-Aussage gestern in diesem unfassbar nervigen Interview von Ecki Häuser, das muss man auch mal ganz klar sagen, mich nervt es total, dass in einem Derby 18 Fragen zur Zukunft des Trainers gestellt werden.
Würde ich gleich einhaken wollen, Fabian. Da würde ich gleich mal die Ecki Häuser-Lanze brechen wollen.
Ja, aber Ecki Häuser fragte dann irgendwann, ob alles offen ist. Und statt daraufhin zu sagen, ja, es ist alles offen, lass uns jetzt über das Sportliche reden, schweigt Marco Rose einfach. Und das war aus meiner Sicht mehr Antwort als genug, weil er hätte einfach sagen können, ja, alles offen, bitte lass uns jetzt weiterreden. Marco Rose ist aber ein Typ, der sehr, sehr ehrlich ist. Und wenn Marco Rose gefragt wird, ist alles offen, aber es ist nicht mehr alles offen, dann schweigt er einfach. Dann sagt er, nein, es ist nicht mehr alles offen. Und damit wäre dann eine Entscheidung bereits gefallen. So habe ich das interpretiert. Demnach glaube ich ganz klar, dass er gehen wird.
Ja, also guter Punkt, Ecki Häuser. Für mich muss man ein bisschen den Schutz nehmen. Ich habe jetzt auch vieles in die Richtung gelesen, wo man sich darüber ja ein bisschen echauffiert, dass immer wieder diese Fragen kommen. Marco Rose tut das ja auch. Ich muss aber sagen, das Verhalten von ihm ist mehr als unsouverän. Also es wurde für meine Begriffe einfach kaschiert durch diesen sportlich sehr erfolgreichen Januar. Dadurch sind solche Themen dann immer so ein bisschen unter der Decke. Aber Ecki Häuser muss einfach fragen und es ist einfach ein Knallerthema in diesem Bundesliga-Zirkus. Und es interessiert einfach mehr Leute, ob der Cheftrainer von Borussia Mönchengladbach in der nächsten Saison bei Borussia Dortmund trainiert, wieder mal ein Gladbacher nach Dortmund geht. Das interessiert einfach mehr Leute, als ob jetzt Oscar Wendt oder Rami Benzebaini auf links hinten spielt und was die Idee dahinter ist. Also es ist immer noch Sky, ne? Also deswegen würde ich Ecki Häuser ein bisschen in Schutz nehmen wollen. Und ich muss sagen, es gibt schon die Momente, wo ich sage, Alter, jetzt komm, kannst zumindest noch mal eine sportliche Frage stellen. Aber dass Marco Rose irgendwie, der macht ja fast den Anschein, als würde er sich von Woche zu Woche mehr darüber aufregen. Dabei ist er es, der das ja befeuert, dieses stetige, vielleicht auch kindische Nachfragen durch seine Nicht-Aussagen, die ja vor allen Dingen nicht mehr branchenüblich bezeichnet werden können. Das sind ja Aussagen, die selbst dann so ein bisschen kindisch rüberkommen, wenn er dann da schweigt oder so. Es ist ja nicht mal. Ich würde mir manchmal von ihm eher so ein branchenübliches Antworten wünschen, fast schon. Das kommt ja nicht.
Ja, gebe ich dir recht, das kommt nicht. Ich glaube deshalb, dass da schon mehr entschieden ist. Es wird immer gesagt, Max Eberl weiß Bescheid und ja, auf die Frage, ist alles offen? Ja, nee, es ist irgendwie nicht alles offen. Demnach glaube ich, dass da schon mehr entschieden ist, als kommuniziert wird. Ich glaube, dass da vielleicht noch einige Prozesse im Hintergrund laufen. Vielleicht will sich Borussia Dortmund da auch noch nicht ganz festlegen. Vielleicht wollte Borussia Dortmund da auch jetzt Edin Terzic noch nicht direkt überfallen mit dieser Nachricht. Vielleicht ist da auch so ein bisschen was noch hängt. Ich glaube, dass einfach es durchaus Gründe hat, dass diese Kommunikation noch nicht öffentlich ist. Ich glaube aber, dass da mehr entschieden ist, als die meisten Leute wissen. Und ich gehe davon aus, dass er nächste Saison nicht mehr da ist. Sei es drum, für mich geht es darum, dass Borussia Mönchengladbach dann wieder einen guten Trainer findet. Und das ist erstmal das A und O. Und ich glaube, und vielleicht ist das jetzt auch eine unpopuläre Meinung, der wichtigere Mann ist Max Eberl.
Gehe ich komplett mit. Und ich denke, Dobby wird dich da auch nicht umstimmen. Also obwohl, Dobby, du bist ja eher noch davon ausgehend, dass Rose bleibt. Ich würde es mir auch wünschen natürlich. Klar, Konstanz auf der Trainerposition immer gut. Aber auch du sagst bestimmt, Max Eberl ist immer noch der Baustein des Gladbacher Erfolgs.
Absolut. Und der große Unterschied zu Max Eberl und Marco Rose ist, ich glaube, vor nicht allzu langer Zeit, 2 Jahre hatten wir, da kam eine Anfrage vom FC Bayern München an Max Eberl. Und Eberl war auch erst eine Zeit lang nichts gesagt und dann hat Eberl sich recht schnell zu Gladbach ja positioniert und gesagt, sein Vertrag wird verlängert, er bleibt in Gladbach. Und das würde ich mir am liebsten jetzt von Marco Rose wünschen. Wobei ich sage, ich habe heute irgendwo schon gehört, Klopp steht auf dem Abstellgleis bei Liverpool. Das wäre doch eigentlich auch mal wieder ein Kandidat. Lass doch Klopp zurück nach Dortmund, das wäre mir sowas von egal.
Ja, so schließt sich dann vielleicht auch der Kreis. Also so können sich einige Probleme in Luft auslösen. Ich denke, wenn Klopp irgendwann frei sein sollte und sein Interesse an den BVB wieder offensichtlich macht, dann wird in Dortmund, egal welcher Trainer, sofort vom Hof gejagt mit Milliardenabfindungen. Also die Dortmunder werden wahrscheinlich bei jeder Liverpooler Heimniederlage Lunte riechen und das war jetzt schon die dritte in Folge in der Premier League. Dobby, Fabian, ich würde sagen, wir haben alles besprochen. Gladbachs Champions League-Auftritt irgendwo in Dänemark, in Ungarn, auf den Seychellen, wir wissen es noch nicht. Wenn es soweit ist, werden wir das hier natürlich auch besprechen. In einer der nächsten Folgen. Wir haben jetzt aber auf jeden Fall erstmal eine Woche Pause, dann geht's in Wolfsburg weiter. Und Fabian...
Was ein ganz wichtiges Spiel ist.
Ja, genau. Und Fabian sagt uns auch nicht nur warum, sondern wie lange wir da nicht gewonnen haben.
Ja, wir haben da ewig nicht gewonnen. Ich glaube, es war 2003.
Richtig.
Wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, das war, aber es war schon im neuen Stadion. Ich glaube, seit 2002 hat Wolfsburg das neue Stadion. Demnach hat Borussia auch in diesem Stadion dann schon mal gewonnen. Es ist eine Ewigkeit her. Es fühlt sich so an, als würde Borussia da jedes Jahr wieder verlieren. Es nervt. Es ist nicht schön. Aber ich muss ganz ehrlich gestehen. Und das ist leider so ein Gefühl, das ich habe. Ich glaube, es wird nächste Woche nicht aufhören. Diese Serie wird, glaube ich, weitergehen. Der VfL Wolfsburg ist im Moment bärenstark. Der VfL Wolfsburg macht leider im Moment einen sehr, sehr guten Eindruck. Sehr, sehr abgezockt vor dem Tor. Defensiv unfassbar stabil. Eine Mannschaft, gegen die es im Moment alles andere als leicht ist zu spielen. Ich mache mir ehrlich gesagt nicht viele Hoffnungen. Das sage ich selten.
Boah, lass uns nicht so pessimistisch hier rausgehen. Dobby, hast du noch irgendwas, was uns optimistischer stimmt?
Fabian, wir spielen nächste Woche in Wolfsburg mit deiner sozusagen in vollen Kapelle und hauen die aus dem Stadion.
Dein Wort in Gottes Ohr.
Genau, und damit belassen wir es jetzt. Besser wird's nicht. Dobby, Fabian, vielen Dank. Und vor allen Dingen, liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören, fürs Folgen in den sozialen Medien. Macht Spaß mit euch und wir melden uns trotz dieses bescheidenen Wochenendes wieder nächste Woche, hoffen dann auf Besserung in Wolfsburg. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.
Ciao.
Triumphe, Höhepunkte, auch bittere Niederlagen, Kuriositäten wie den Pfostenbruch.